Es soll heute um einen Text gehen, den ich gerne mit euch aus dem Matthäus-Evangelium anschauen möchte. Bei mir wird das ein bisschen anders angezeigt. Ganz viel Weiß und dann ein bisschen Hand. Gut, egal. Ja, wir schlagen mal die Bibel auf, und zwar das Matthäus-Evangelium. Kapitel 12. Da sind mir die ersten zwei Abschnitte wichtig geworden. Wir lesen aber bis Vers 14. Ja, jetzt passt's. Danke. Also Matthäus 12, die ersten 14 Verse. Zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Kornfelder. Seine Jünger aber waren hungrig und fingen an, Ehren abzustreifen und zu essen. Als aber die Pharisäer das sahen, sprachen sie zu ihm: Siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat nicht erlaubt ist. Er aber sagte zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, was David tat, als er und seine Gefährten hungrig waren, wie er in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, welche weder er noch seine Gefährten essen durften, sondern allein die Priester? Oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat entweihen und doch ohne Schuld sind? Ich sage euch aber, hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, so hättet ihr nicht die Unschuldigen verurteilt. Denn der Sohn des Menschen ist auch Herr über den Sabbat. Und er ging von dort weiter und kam in ihre Synagoge. Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie fragten ihn und sprachen: Darf man am Sabbat heilen, damit sie ihn verklagen könnten? Er aber sprach zu ihnen: Welcher Mensch ist unter euch, der ein Schaf hat und, wenn es am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? Wie viel mehr ist nun ein Mensch wert als ein Schaf? Darum darf man am Sabbat wohl Gutes tun. Dann sprach er zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und sie wurde gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Vielleicht ein etwas ungewöhnlicher Abschnitt für eine Predigt, weil es hier doch um recht traditionelle jüdische Dinge geht. Aber ja, Gott hat mir einfach nur aufgezeigt, welche wunderbaren Wahrheiten auch hier drinne stehen. Und wir finden hier in diesem Abschnitt den letzten Appell an die Juden und die Obersten des Volkes, den Messias Jesus Christus noch zu erkennen und aufzunehmen. Es ist Sabbat, der Ruhetag, ist unser heutiger Samstag. An diesem Tag durfte aus dem jüdischen Brauch heraus keine, und natürlich auch durch das Gesetz Gottes, keine Arbeit verrichtet werden, weil der Tag Gott geweiht war und ein Bund zwischen Israel und Gott sein sollte. Es müsste so ungefähr in der Zeit zwischen Juni und August gewesen sein, denn da war die Zeit der Getreideernten, und dadurch, dass die Jünger durch Kornfelder gingen und dann Ehren abstreifen konnten, um ihren Hunger zu stellen, können wir davon ausgehen, dass die Ernte reif gewesen sein musste. Ja, und genau hier kommen wir dann zu dem Punkt, wo wieder einmal ein Streitgespräch zwischen Jesus und den Obersten des Volkes stattfindet. Die Pharisäer als vermeintliche Gesetzesexperten achteten ganz, ganz streng und penibel darauf, dass das Gesetz auch wirklich von allen eingehalten wurde. Ja, und gerade diese Pharisäer sehen dann Jesus und seine Jünger durch die Kornfelder laufen und die Jünger tun, was aus ihrer Sicht verboten ist. Und es wären ja nicht die Pharisäer, wenn sie nicht die Gelegenheit wieder nutzen würden, um den Herrn darauf zur Rede zu stellen. Siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat nicht zu tun erlaubt ist. Ich habe mich einfach schon mal so rein menschlich gefragt, ist es nicht manchmal einfach nur provokant, wie Jesus und seine Jünger mit diesen ganzen Sabbatgeboten und Vorschriften umgehen? Bringt es denn was? Ja, ständig irgendwie so einen Streit heraufzubeschwören, weil sie sich dann halt am Sabbat anders verhalten. Aber wenn man sich den Rahmen anschaut, wo Jesus seine Wunder tat oder wie Jesus sich gab, wie er auftrat, dann war es einzig und allein ein Problem der Pharisäer. Denn Jesus handelte nirgendwo gegen das Gesetz. Und hier haben wir dann halt genau wieder so ein Beispiel. Die Pharisäer behaupten, man dürfe am Sabbat keine Ähren pflücken. Wenn man aber das gesamte Alte Testament mal durchforstet, wird man nirgendwo so ein Gesetz finden, weil es wieder einfach nur eine reine Überlieferung war, die die Pharisäer aufgestellt hatten. Es gab kein Gebot, in dem Gott verbietet, am Sabbat Ähren zu pflücken. Aber im Gegenteil sogar, wenn wir mal 5. Mose 23, 26 anschauen, dort steht, wenn du durch das Getreidefeld deines Nächsten gehst, so darfst du mit der Hand Ähren abstreifen. Aber die Sichel sollst du nicht über das Getreidefeld deines Nächsten schwingen. Ist schon interessant, oder? Also Gott sagt speziell sogar für diese ganze Kleinigkeit, also darfst sogar Ähren abpflücken. Aber natürlich die Arbeit oder bei deinem Nächsten stehlen, solltest du vielleicht lieber nicht. Und es ist schon erstaunlich, wie präzise Jesus das Gesetz auslebt und dennoch seinen Nächsten achtet. Denn wir lesen nur, dass die Jünger die Ähren pflückten, Jesus selbst aber nicht. Und somit hatten die Pharisäer ja eigentlich keinen Anspruch mehr, an Jesus irgendwelche Forderungen zu stellen. Doch Jesus geht in Demut auf sie ein und versucht, ja in dieser Gelegenheit ihnen einfach nochmal zu erklären, wer er ist und wozu der Sabbat doch eigentlich geschaffen worden ist. Und Jesus beginnt mit dem ersten Beispiel, das den Pharisäern die Augen öffnen sollte. David, ein Gesalbter Gottes, der zum König schon bestimmt war, aber zu dieser Zeit, zu dieser Begebenheit gerade noch nicht auf dem Thron saß. Und er war zu dieser Zeit ein Verfolgter, ein Verachteter und ein verstoßener Mann, der sich auf seiner Flucht immer wieder nach König Saul umschauen musste. Und auf dieser Flucht hatte nun David und seine Gefährten großen Hunger bekommen und sie brauchten was zu essen. Sie kommen in den Tempel und lassen sich die Schaubrote vom Priester geben. Und wie wir auch gelesen haben schon vorher, diese durften aber eigentlich nur die Priester essen, denn so war es im Gesetz beschrieben. David als der König Israel zu der Zeit und der dann jetzt in der Zeit von Jesu ein sehr hochgeachteter Mann im Volk war, hatte jedoch dafür überhaupt gar keine Konsequenzen zu spüren bekommen. Weder von den Priestern noch von Gott. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, wie viel mehr hätte Jesus als der König der Könige einen Anspruch darauf gehabt, ein paar Ähren abzustreifen und zu pflücken, die noch nicht einmal als Schaubrote für den Tempel gebacken worden waren. Und dann dachte ich mir, wir haben manchmal das Problem, dass wir in Dingen sehr kleinkariert denken. Wenn Dinge nicht in unser zuvor gerecht gelegtes Denkmuster passen, werden sie verteufelt. Und so ein Beispiel aus der Apostelgeschichte, das fand ich ganz interessant, was wir von Petrus lesen, der auf dem Dach des Hauses betet und Gott ihm ein Leinentuch mit verschiedenen unreinen Tieren herablässt, welche Petrus schlachten und essen soll. Und Petrus weigert sich kategorisch, ne, und möchte Gott dabei auch noch zurechtweisen. Ich habe sowas noch nie gegessen und ich werde es auch nicht tun. Wer die Geschichte vielleicht noch nicht kennt, in der Apostelgeschichte 10, könnt ihr sie nachlesen. Aber was ich damit sagen will, ist, Petrus ging es damit, ja auch wie bei den Pharisäern, so war es bisher im Gesetz geschrieben und so bleibt es auch. Sie waren im Denkmuster ihrer Vorschriften gefangen. Sie sahen die Kleinigkeit, wie die Jünger ein paar Ähren pflückten, als großes Vergehen an, aber etwas viel Größeres, dass ihr König David ein paar ganze Schaubrote aus dem Tempel nahm und diese aß, darüber sah man dann einfach hinweg. Woran kann so etwas liegen? Vielleicht, wenn man nicht bereit ist, über sein traditionell theologisches Denken hinauszuschauen. So haben wir das immer schon getan und so bleibt es auch. Und so haben wir immer schon gedacht und so bleibt es auch. Vielleicht aber auch Ansehen der Person. Der oder diejenige ist mir dann halt einfach sympathisch. Da habe ich mehr Ansehen davor und da kann man dann auch mal drüber hinwegsehen. Vielleicht ist das jetzt etwas herausfordernd, aber das möchte ich gerne mitgeben. Doch Jesus forderte die Pharisäer ebenfalls heraus. Und inwiefern tat er das? Wenn wir gut mitgelesen haben, dann stellen wir fest, in diesem Beispiel mit König David geht es ja eigentlich noch gar nicht um den Sabbat, sondern es geht hier um die Person Jesus Christus. Es geht hier nämlich in erster Linie darum, dass hier der letzte Appell an die Juden und die Obersten stattfand und um die Verwerfung des Messias Jesus Christus durch sein Volk. Und David sollte hier einfach nur ein Bild des verworfenen Jesus darstellen. Und wir sehen hier sehr deutlich, welche Konsequenzen aus gesetzlichem Denken entstehen können. Man hat sich eine Vorstellung erschaffen, wie der Messias auftreten muss, wie das Ganze aussehen sollte. Und in dieses Muster passte Jesus aber irgendwie nicht hinein. Also konnte er nicht der Messias sein. Versuchst du, Jesus, den Herrn, vielleicht manchmal in ein Muster zu pressen, weil er dir so, wie er eigentlich in dem Wort Gottes beschrieben ist, nicht so recht passt? Jesus zieht das Beispiel weiter auf, indem er jetzt die Priester und den Sabbat mit einbezieht. Und diese Priester mussten am Sabbat nämlich einige Schlachtungen vornehmen und auch gerade dann auch diese Schaubrote backen. Und wenn man jetzt alle Überlieferungen der Pharisäer so streng einhalten würde, dann würden sich selbst die Priester im Tempel schuldig machen, weil sie mit ihrem Dienst den Sabbat entweihten. Und Jesus wusste, für einen Juden gibt es nichts Heiligeres als den Tempel und die Priester waren die angesehensten Leute im Volk überhaupt. Und somit zeigt er auf, eure Überlieferungen stehen abseits vom wahren Gesetz und dem, wie Gott sich eigentlich den Sabbat gedacht hatte. Und mit dem nächsten Satz fordert Jesus die Pharisäer dann so richtig heraus und sagt, ich sage euch aber, hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Und ich kann mir das so gut vorstellen, das hat wahrscheinlich eingeschlagen wie eine Bombe. Den Jüngern ist wahrscheinlich ebenfalls die Kinnlade runtergefallen. Aber Jesus wollte damit darauf hindeuten, dass der Sabbat einen ganz anderen, viel einfacheren und doch viel höheren Sinn zu erfüllen hatte. Er sollte dem Menschen Ruhe von seiner 6-Tage-Woche geben und man sollte sich an dem Tag reinigen und sich völlig Gott widmen. Dieser Tag sollte heilig sein, denn Gott hatte ihn verordnet. Wir können in 2. Mose 31, 16 lesen, in 6 Tagen hat er, also Gott, der Schöpfer, Himmel und Erde geschaffen, aber am 7. Tag ruhte er und erquickte sich. Und das ist die Botschaft vom Sabbat. Findet Ruhe und neue Kraft, indem ihr euch ganz auf den Herrn konzentriert. Und Jesus wollte genau darauf hinaus. Er wollte einfach nochmal darauf hindeuten, erstens, ich bin größer als der Tempel, weil ich das Lamm Gottes bin. Ich bin größer als der Tempel, weil alle Opfergaben des Gesetzes auf mich hindeuten. Ich bin größer als der Tempel, weil ich der Messias bin. Ich bin größer als der Tempel, weil ich der Herr bin. Und nur ein paar Verse zuvor hatte Jesus diesen wunderbaren Vers gesagt, Entschuldigung, da bin ich jetzt. In Matthäus 11, 28 kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet, ich werde euch Ruhe geben. Und diese Botschaft vom Sabbat gilt auch dir heute ganz persönlich durch Jesus Christus. Du darfst in Anspruch nehmen, wenn du schon mit Jesus lebst oder wenn du es auch vielleicht noch nicht tust, du kannst in Jesus Ruhe und Frieden finden. Und Jesus geht noch weiter auf die Forderungen der Pharisäer ein, indem er sagt, wenn ihr aber wüsstet, was es heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Ja, nun, was heißt das denn? Gott hatte den Sabbat als Segen für sein Volk gegeben und nicht zur Unterdrückung im Halten irgendwelcher Vorschriften. Er wollte reine Herzen, die ihm von Herzen dienen wollten. Und hätten die Pharisäer das verstanden, würden sie die Jünger an dieser Stelle und die vielen anderen Menschen wegen vermeintlichen Vergehen nicht verurteilen. Denn diese waren eigentlich unschuldig im Gegensatz zu den Pharisäern. Gott sucht in seinem Volk nach Barmherzigkeit und nicht nach Opfervorschriften. Und Jesus deutet dann an, dass sich alles in ihm einfindet. Der Sohn des Menschen ist auch Herr über den Sabbat. Jesus ist Herr über den Sabbat, denn er hat ihn geschaffen und er hat damals alles Notwendige dazu gesagt. Und es waren keine weiteren Vorschriften mehr notwendig. Jesus Christus bringt den Sabbat Segen. Er möchte dich in seiner Gegenwart segnen. Jesus Christus gibt die Sabbatruhe. Er schenkt dir einen Frieden, den du sonst nicht finden wirst, auch wenn du dich noch so bemühst. Und was ich an Jesus ja immer so bewundere, ist, dass er nicht nur immer Theorie vermittelt, sondern direkt dann auch ganz praktisch zeigt, was er mit seinen Aussagen meint. Und das, was er zuvor den Pharisäern versucht hat zu erklären, zeigt er jetzt ganz praktisch an einem Mann mit einer verdorrten Hand. Ich weiß nicht, ob ihr euch alle was darunter vorstellen könnt, was eine verdorrte Hand ist. Ich habe das mal gegoogelt, aber da kamen so ein bisschen komische Bilder raus, deswegen wusste ich nicht, ob ich das euch zeigen sollte. Aber es sieht halt wirklich, also man kann sich das wirklich so vorstellen, dass sie ganz, ganz verkrüppelt ist, komplett, also es sieht so aus, als wenn da gar keine Flüssigkeit drin wäre. Ne? Also wirklich sehr nutzlos. Und und in diesem Fall ist es auch so, dass dieser Mann mit dieser verdorrten Hand, auch, und es ist dann auch wirklich so, man kann diesen Arm dann auch so gar nicht bewegen. Ne? Also da ist gar kein Gefühl drin und dieser Arm ist dann auch wirklich völlig nutzlos. Und dieser Mann soll dann mit dieser verdorrten Hand auch den Zustand Israels darstellen. Denn Israel, das Volk, war im Moment einfach nicht imstande, wahrhaftig zu dienen, weil sie nicht den klaren Blick dafür hatten. Aber die Pharisäer sind in der Synagoge natürlich dann auch zur Stelle und stellen dem Herrn dann eine Frage, damit sie ihn verklagen könnten. Darf man am Sabbat heilen? Was für eine Frage. Man könnte auch andersrum formulieren, ist es gestattet, an einem Tag, den Gott zum Segen geschenkt hat, Segen zu erteilen? Und was für eine Bosheit offenbart sich eigentlich durch diese Frage? Selbst waren die Pharisäer nicht in der Lage, diesem armen Mann zu helfen und zu heilen. Und sie wollten es auch nicht. Dieser Mann war ihnen eigentlich völlig gleichgültig. Aber hier gab es jetzt den einen, der, von dem sie wussten, heilen konnte und auch heilen würde. Jetzt aber wollten sie im Blick auf ihre eigenen Zusatzvorschriften eine Falle stellen, indem sie ihm verwehren wollten, das Gute für diesen Menschen zu tun. Sie hatten leider zwei Dinge immer noch nicht verstanden. Jesus ist Herr über allem, auch über den Sabbat. Und Barmherzigkeit geht über Vorschrift. Und Jesus trifft mit seiner Antwort natürlich wieder völlig ins Schwarze. Wie soll es auch anders sein? Wenn eines eurer Schafe am Sabbat in die Grube fällt, würdet ihr nicht alle Anstrengungen unternehmen und dieses Schaf herausziehen? Für einen Juden war es nämlich undenkbar, sein Schaf dann einfach in der Grube zurückzulassen, auch wenn es gerade Sabbat war. Dafür war das Schaf viel zu wertvoll. Aber hier stand jetzt ein Mann in ihrer Mitte, der verkrüppelt war, und sollte Jesus diesen armen Menschen jetzt einfach so stehen lassen, ohne ihn zu heilen, nur damit die Zusatzvorschriften erfüllt würden? Und damit, mit dem nächsten Satz, überführt der Herr die eigenen Vorschriften der Pharisäer, indem er sagt, darum darf man am Sabbat wohl Gutes tun. Denn Gutes tun und Segen hervorbringen durfte man in Israel 7 Tage lang. Und wie viel mehr wollte Gott es tun, der doch die Quelle des Segens und auch der Geber des Gesetzes ist. Jesus Christus ist voller Barmherzigkeit. Und das Traurige an dieser Begegnung zwischen Jesus und den Pharisäern ist dann, welche Reaktion auf die Belehrung des Herrn folgt. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Die Verwerfung des Messias, Jesus Christus, war hiermit nun vollständig. Und wenn man sich über die jüdischen Gesetze und Gebote unterhält, kann das auch sehr theoretisch werden. Aber Gottes Wort ist immer praktisch und die Frage ist ja immer, was kann ich für mich herausnehmen? Wie kann ich es für mich praktisch sehen? der letzte Appell, der an die Pharisäer ging, geht heute vielleicht auch an dich, wenn du Jesus noch nicht angenommen hast. Nimm Jesus als deinen persönlichen Erretter an. Mit einem einfachen Gebet, indem du Jesus deine Schuld einfach bekennst und ihn bittest, Herr über dein Leben zu werden. Und Römer 10, Vers 4 sagt, denn Christus ist das Ende des Gesetzes jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Jesus spiegelt in seiner Person den Charakter des Sabbats wider. Das heißt, in Christus findest du nun den wahren Frieden und die wahre Ruhe. In Christus findest du die Gemeinschaft mit Gott. Gott sucht Menschen, die ihm aufrichtig und mit reinem Herzen dienen wollen. Es soll nicht nur einfach ein Einhalten irgendwelcher Rituale, Floskeln und Vorschriften sein. Es soll ein Herz, das auf ihn gerichtet ist, sein. Übe Barmherzigkeit und verurteile nicht. In Johannes 3, 17 und 18, das kennen wir wahrscheinlich alle auswendig, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes glaubt. Und Johannes 3, Vers 16 ist dann so dieser wunderbare Rahmen darum, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So herrlich. Und Jesus ist für jeden aus Barmherzigkeit ans Kreuz gegangen, damit er nicht verurteilt bleiben muss. Es ist deine Entscheidung. Verwirfst du ihn oder nimmst du ihn heute als deinen persönlichen Erretter an? Amen.